Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und hier geht's wie immer um die wichtigsten Skills der Zukunft. Ja, also vor knapp 4 Wochen habe ich eine E-Mail bekommen, in der stand: Hey Dennis, ich habe gerade deine Podcast-Folge Nummer 42 zum Thema So geht Storytelling gehört. Und wenn es dich interessiert, wie ein Werbefilmregisseur auf das Thema blickt und wie er gute Geschichten erzählt, dann lass uns doch mal quatschen. Und so habe ich mit Christian Grüner telefoniert. Wir haben uns richtig gut unterhalten, hat echt Spaß gemacht. Und heute habe ich ihn im Podcast zu Gast. Christian hat schon Werbefilme für Puma, Lidl, Adidas, Mercedes und viele andere Regie geführt. Und hat einiges an Erfahrung auf Lager und auch einige gute Tipps und Tricks, die du wiederum auf die Businesswelt übertragen kannst. Deswegen ganz viel Spaß beim Hören. Gut. Ja, hallo Christian, lass uns direkt reinstarten. Wir haben beim letzten Mal im Vorgespräch über Prämissen gesprochen und die Prämisse für heute ist so ein bisschen dieses Kino-Feeling sozusagen. Wie schafft man das irgendwie in einem Vortrag, in der Präsentation, auch so im Business-Alltag rüberzubringen? Da würde ich ganz gerne mit dir mal drauf zu sprechen kommen, aber lass uns mal kurz mit dir starten überhaupt. Wer bist du? Sag mal 2, 3 Sätze, was machst du? Und dann tauchen wir mal ganz kurz so in dein Leben ein.
Ja, das Kino-Feeling, was du gerade beschrieben hast, das war so der Grund, weshalb das Ganze losging. Also das habe ich dir beim letzten Mal schon mal kurz erzählt, ich habe mir auf eBay, haben mir damals so viele Kameras hin und her getradet, bis ich mir irgendwann einen leisten konnte. Das war damals so eine Mini-DV, weißt du, mit diesen ganz kleinen, so 5 cm großen Kassetten. Und davon gab es dann irgendwie ein ganzes Regal voll, dann nach 10 Jahren, irgendwann habe ich die alle weggeschmissen. Aber das war halt so das Kino-Feeling war der Anfang. Und dann habe ich halt mir in den Kopf gesetzt, gut, dann machst du es halt einfach mal einen Film. Und ich hatte halt damals ganz viele Sportbuddies. Das war im Wakeboard-Bereich. Und dann habe ich gesagt, so, wir machen jetzt einen Film. Und dann wurde es natürlich, der Grüne macht jetzt halt einen Film. Ja. Und raus kam dann halt am Ende irgendwie, das war eine Kinopremiere und das war ein richtiger voller Saal und dann lief dann der Film und die Leute waren natürlich alle begeistert, weil sie gedacht haben, da kommt halt einfach ein kleiner Schnipsel raus und am Ende war es halt ein Sportfilm, so wie es aus dem Skateboard- und Snowboard-Bereich kennst, aber habe ich halt damals irgendwie, ich wollte mal Geschichten erzählen und habe halt damals die nicht nur Wakeboard fahren lassen, sondern die mussten halt auch alle irgendwelche Sachen machen. Und am Anfang war das für die alle okay, aber dann irgendwann hatten sie halt keinen Bock mehr drauf. Also die wollten natürlich ihren Sport machen und nicht dauernd irgendwas sagen oder von links nach rechts laufen. Und dann hat einer zu mir gesagt, hey, wenn du einen Film machen willst, dann musst du Schauspieler holen. Mhm. Und ich sagte, ja, okay, hast du recht. Und so ging es halt dann los mit, dann kamen die ersten Kurzfilme und dann gab es Dokus und mittlerweile mache ich ganz viele Werbespots und probiere natürlich da diesem Hobby, was es nach wie vor ist, coolerweise. Also das Hobby hat nie aufgehört. Auch wenn es natürlich der ganze Alltagsstuff, es macht ja keinen Spaß, aber so diese Essenz, eine Geschichte erzählen zu dürfen, das ist nach wie vor, ist es was geblieben, was mir halt immer noch Spaß bringt.
Ja.
Und ob du das mal in der Werbung machst oder in der Dokumentation, spielt gar nicht so eine große Rolle, wenn du dazu kommst, halt wirklich eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Also eine Verwandlung von einer Figur.
Ja, genau, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Das heißt, die beiden großen Bereiche sind Werbefilme auf der einen Seite, Dokumentationen auf der anderen Seite, richtig?
Mhm, genau, hauptsächlich sind es Werbespots.
Ja.
Und dann jetzt kommen aber immer mehr Dokus dazu und das eben, da wird es noch geschichtenlastiger.
Genau, die letzte Doku hat ja sogar ganz gut abgeräumt, habe ich auf deiner Website auch gesehen, gell? Verschiedenste Preise bekommen, da ging es um, sag mal gern 2 Sätze dazu, ich fand super interessant, um einen Page-Turner, also die Person, die ja auch beim Klavierkonzert auf der Bühne sitzt und die Seiten umblättert, die aber niemand wahrnimmt, die am Ende einfach dann wieder still und leise von der Bühne schleicht, während sich dann die Pianistin oder der Pianist verbeugt und den Applaus kassiert, gell?
Ja, ist lustigerweise, den Notenwender, der sagt ja immer kaum was. Und dann haben wir vor 2 Jahren gab es eine, auf Bayern 1 gab es eine, darf man sowas sagen? Wahrscheinlich.
Ja, klar.
Aber gab es so eine, gab es einen Bericht über die Notenwenderin. Mhm. Und sie hat erzählt, dass sie, okay, Notenwender, alles klar, der blättert Zeiten um. Das ist ja keine Kunst.
Dann
wäre natürlich, wie bei so vielen Sachen, wenn du irgendwo einsteigst, dann stellst du fest, was halt der Notenwender irgendwie Er ist nicht nur da, um Seiten umzublättern, sondern es ist der Wingman für den Pianisten, der das sozusagen ihn lesen muss, der genau sein Rhythmusgefühl und sein Taktgefühl braucht, der die Noten mitlesen muss und eigentlich das Konzert fast mitspielt. Und da es halt eine Figur ist, die sich im Schatten bewegt, die niemand kennt, und gerade eben zu der Zeit, die wir damals hatten, fand ich es einfach eine großartige Story, die man erzählen kann. Sozusagen eine Figur, die im Schattendasein eine undankbare Aufgabe hat und dann eigentlich, wo der Film halt darauf rausführt, dass du erkennst, wie dankbar er aber für die Aufgabe ist und was sie ihm gebracht hat. Also das war sozusagen diese grobe Prämisse von dem Film. Und das hat halt natürlich Spaß gemacht. Aber dann, glücklicherweise habe ich da jemanden kennengelernt, der halt auch noch, das war die perfekte Figur dafür ist. Weil mit Angelo war immer irgendwie, war mal was essen, und dann meinte ich zu Angelo, hey, was magst du denn essen, was magst du denn trinken? Und Angelo meinte, er würde sich für ein Wasser interessieren. Also es zeigt irgendwie schon ein bisschen, dass der einfach sehr speziell ist und war und sich darüber vollkommen bewusst war. Und mit so jemandem dürfte es dann drehen und so eine kleine Geschichte erzählen. Also war ein
Also
cooles Setup.
genau, gerne anschauen auf deiner Seite oder auch bei Vimeo, gell? Page Turner. Lass uns mal, oder weil wir gerade über Bayern 1 hast du erwähnt und mich interessiert auch sonst so für die Dokumentation, aber auch für deine Werbefilme, woher kriegst du deine Inspirationen? Also klar, du hörst Radio, liest Zeitung und so, aber schaust du dir den ganzen Tag irgendwelche anderen Werbefilme an oder hast du irgendwelche YouTuber, denen du folgst oder keine Ahnung was, wo holst du dir so die Inspirationen her, auch dann wieder für neue Ideen, für neue Geschichten sozusagen?
Ja, guter Punkt. Ich habe damals beim allerersten Wakeboard-Film habe ich ganz bewusst versucht, ich wollte mir überhaupt keine anderen Filme anschauen. Ich wollte, dass es eigentlich komplett damals beim allerersten Mal, dass es aus mir möglichst rauskommt und dass ich halt in Lage bin, was herzustellen, was sich für mich echt anfühlt. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber die Wahrheit ist schon, dass du natürlich dir anguckst, was deine Kollegen machen und auf welchen Stil man gerade steht und worum es geht. Also das auch für die, um da auch einen Schritt weiter zu kommen. Also nicht nur für die Inspiration, du willst ja nichts abgucken, aber du magst natürlich schon, was gibt es denn für neue Tools? Was haben denn die anderen neue Sachen entdeckt? Also das bringt was. Aber für die Ideen oder für die Inspiration ist es eigentlich, in einen Zustand reinzukommen, wo du da ziemlich bei dir bist und rausfinden kannst, was wichtig ist. Und da helfen halt, wie bei allen Sachen, wie bei allen Jobs wahrscheinlich, hilft es halt einfach nachzufragen. Also sowas wie, was ist es denn für eine Geschichte? Um was geht's da? Was ist den Leuten wichtig? Also den Figuren. Und dann fragst du so lange nach, bis du einfach auf was kommst, wo du sagst, ah, cool, das ist ein spannender Punkt. Und dann geht's weiter. Wie kann man diesen spannenden Punkt darstellen? Wie lässt es sich irgendwie neu darstellen? Und das sind also eigentlich die Fragen und eine Kombination vor allem mit Musik, die du dir auf die Ohren drauf knallst und halt in deine Gedankenwelt abtauchen kannst und dann womöglich auf Ideen kommst, die es halt, die für dich und für auch dann für den Kunden natürlich dann sinnvoll sind.
Ja, das ist also ein schöner Gedanke, weil das passt perfekt so zu meinem Motto fürs zweite Halbjahr. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, so ein bisschen mehr bei mir zu sein, mich mehr auf mich zu konzentrieren, weil ich auch jemand bin, der super gerne super viel konsumiert, ja, und Podcasts hört und noch Artikel liest und noch Bücher verschlingt und so. Aber du merkst halt irgendwann, entweder du kopierst einfach nur das, was die anderen halt haben, ja, weil du gar keine Zeit hast, selbst auf neue Ideen zu kommen. Oder du kommst gar nicht auf neue Gedanken so, auf eigene, ja, weil du dich halt nicht mal mit dir selbst beschäftigst und deswegen ist es also sehr, sehr wichtiger Aspekt, das stimmt. Was ist denn so, wenn du zurückschaust auf die letzten Jahre, was war vielleicht so das absurdeste Produkt oder die crazigste Anfrage auch für einen Werbefilm? Hast du vielleicht auch irgendwas abgelehnt, wo du gesagt hast, nee, jetzt irgendwie für, keine Ahnung, die AfD mache ich keine Werbespots oder was auch immer, also.
Gute Frage. Also wahrscheinlich beim letzten Beispiel, da hätte ich mir auch bei größerem Budget echt schwer getan, ja zu sagen. Aber das Spannendste, was ich da irgendwie gemacht habe, also diese Geschichte mit den Noten, wenn ich die vorhin erzählt habe, die war schon recht bewegend, weil er halt, sobald du hergehst und einen Menschen dokumentieren darfst, bist ja du im Grunde der Voyeur, der einfach neben dran steht und zuschauen darf mit einer
Ja.
Kamera. Und der zeigt ja auch noch alles. Also du bist ja der Spanner, der sich halt da reinsneaken darf. Und der Mensch sich dann auch, der alles von sich preisgibt und wahrscheinlich du einen Zustand erreichst, den du nach 10 Jahren Freundschaft mal irgendwann hinbekommst. Also dieses jemanden zu haben, der dann auch bereit ist, eine Doku zu machen und sich da auch so auszuziehen und so frei zu machen und das hier zu erzählen, was er denkt, das ist schon ein ziemlich spannender Zustand, wo man da dabei sein darf.
Ja, das
Deswegen
glaube
war
ich.
das doch eins der faszinierenden Filme, da, wo ich machen durfte. Oder ich habe mit 4 Schweizern so eine Doku gemacht, wo sie über den Atlantik gerudert sind.
Ja,
Und dann
genau.
sind sie, es war so ein großer Contest und dort war das Ziel halt von Antigua nach, oder von den Kanaren rüber in die Karibik zu rudern
Ja.
mit einem Boot. Und ja, und dann haben wir halt irgendwie Norweger mitgemacht und Holländer und Schweden und alle möglichen Länder, die natürlich einen Zugang zum Meer haben und da direkt dran wohnen und die Schweizer, die halt davon überhaupt keine Ahnung haben. So, und dann die Schweizer waren die ersten 5 Tage erstmal am Speien und am Kotzen. Und dann haben sie Gas gegeben und sind dann Dritter geworden am Ende, haben also die Bestzeit im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren haben sie geknackt.
Na krass.
Und das Spannende war halt, dass sie alle vier am Ende logischerweise ankommen sind, aber einer davon, so als neuer Mensch, den hat es ausgewechselt. Also den hast du dann nicht wiedererkannt. Das war so natürlich da, bei solchen Sachen da dabei sein zu dürfen und da einen Insight zu bekommen, ist halt, da lebst du die Story, die du dann später siehst, da lebst du halt live. Und hat einen coolen Impact. Also auch Sachen, die man nicht vergisst.
Ja,
Das
das
ist
glaube ich.
wirklich
Aber lass uns
spannend,
doch
da
da
zu
direkt mal
sein.
eintauchen, so auch in das Thema eben, wie erzählt man denn eine gute Geschichte? Was braucht es für eine gute Geschichte? Wie sollte die Handlung aufgebaut sein? Weil ich glaube, an der Schweizer Geschichte kann man es ja ziemlich gut festmachen, oder? Es gibt irgendwie die Helden quasi, die irgendwie dastehen. Vielleicht gab es einen Mentor, weiß ich nicht, musst du sagen, der sie dann irgendwie auf dem Weg begleitet hat, so wie Yoda und Luke Skywalker sozusagen. Auf jeden Fall gab es halt irgendwie krasse Hindernisse, krasse Probleme, die haben sie gemeistert und am Ende sind sie dann, zumindest einer von denen, als neuer Mensch quasi wieder aufgetaucht. Ist das so eine typische Storyline oder?
Ja, das sagst du ja gerade. Also das gibt natürlich, es gibt zig Story oder Möglichkeiten, wie du eine Story aufbaust.
Ja.
Jeder kennt den Climax, es gibt irgendwie, viele kennen auch noch Sequenzen, dann gibt es irgendwie Strukturen, die mit 15 Schritten arbeiten, andere arbeiten mit 8. Und ich habe das nie gelernt. Ich komme halt aus dem Sportbereich raus und das war alles Learning by Doing und daher habe ich diesen ganzen schulischen Background nicht und kann das dir daher auch, bin ich da wahrscheinlich immer Anfänger, wenn ich irgendwie da bin und eine Geschichte erzählen muss. Was mir aber persönlich hilft, ist einfach zu wissen, wo ich hin will. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Faktor bei jeder Geschichte, die du erzählst, dass du einfach weißt oder wissen musst am Anfang, wo geht's raus? Was willst du sagen? Das viele bezeichnen es als Thema oder auch als Prämisse, was nichts anderes heißt, sozusagen die Wandlung oder die Entwicklung von deinem Charakter in der Geschichte von Punkt A nach Punkt B. Und die Entwicklung von dem Charakter, die passiert halt nur und tatsächlich nur, wenn er halt einfach ein Riesenproblem vor sich hat. Und die Kraft von deiner Geschichte ist total abhängig von der Größe des Problems. Und dann natürlich entsprechend auch, ob sie Leute, mit denen du quatschst, ob sie sich für deine Story interessieren, wenn du darüber erzählst, dass du ein riesen 3D-Problem hast beim Drucken deiner neuen Kopfhörer, dann ist natürlich der Personenkreis, den du ansprichst, ja ziemlich eingeschränkt. Aber wenn du darüber sprichst, dass du die große Liebe in deinem Leben nicht bekommen kannst und dafür sogar sterben würdest, wie bei Romeo und Julia, das ist natürlich ein Problem, was absolut jeden von uns tangiert. Und dann wird es groß, weil das Problem groß ist, dann interessiert es Menschen und dann wollen sie halt auch deine Geschichte hören. Und bei dem Beispiel jetzt mit den Schweizern ist natürlich in der Doku-Form ergeben sich die Prämissen und die Probleme
Genau, die kann
erst
man ja nicht planen,
währenddessen.
gell?
Also im besten Fall machst du natürlich nicht, wenn du gescheite
Ja.
Doku machst. Und das ist aber halt, was du dann später, was du nicht planst, musst du aber später dann im Schnitt bauen. Also es sind so zwei Steps. Einmal natürlich das Drehen, wo du halt dann währenddessen schon probierst, okay, es sind die und die Schritte, die halt das Ganze spannend machen. Davon muss ich mehr zeigen, mehr erzählen. Seine Schwächen, seine Ängste, seine alles, was man natürlich als Spannung dann auch empfindet. Und es ist halt leider Gottes sind es immer die Probleme. Aber das, wir wollen wissen, wie sie gelöst werden, wir Menschen. Deswegen gucken wir uns Geschichten an und dann im Schnitt fängst du an, das eben zu bauen. Und dann geht es genau darum. Und das ist dann die, ja, die Bastelarbeit so.
Genau, erzähl mal, gib mal da so einen ganz kurzen Einblick, weil da habe ich überhaupt keine Vorstellung davon. Wenn du jetzt so eine Doku hast, die Schweizer haben da auf dem Wasser stundenlang irgendwie Material gefilmt, schaust du dir dann alles von vorne bis hinten an, markierst dann sofort die spannendsten Stellen, schaust du dir das zwei, dreimal an, schneidest du es direkt irgendwie so zusammen, so einen kleinen Prototypen oder wie gehst du da so grob vor?
Ja, wenn du einen Film machst oder wenn du einen Werbespot
Nee,
machst,
lass uns bei der Doku bleiben von den Schweizern, ja.
also bei der, nur noch ganz kurz dazu hinzufügen, bei einem kurzen Projekt, egal ob es ein Werbespot ist oder nicht, gehst du im Endeffekt, machst deine Selects. Also das heißt, du suchst dir die schönsten Bilder aus, du weißt irgendwie, was du erzählen willst und dann packst du, machst du auch einen Select, machst du einen Schnitt und dann geht es relativ schnell. Bei einer Doku wirst du dir die Oder jetzt hier bei dem konkreten Fall bei den Schweizern haben wir den gesamten Inhalt, alles, was gesprochen wurde, runtergeschrieben und in Textform erstmal verpackt. Und dann sozusagen den Text, was sie gesagt haben, daraus ein Gerüst gebaut.
Ach
Das heißt, du
krass,
bisher
okay.
hast sozusagen dein Drehbuch nicht fertig geschrieben, sondern du hast einen Haufen Sachen mit dabei, die du fürs Drehbuch nicht brauchst. Und du baust ja aus dem, was sie gesagt haben, deine Story.
Also es geht gar nicht
Und
um die Bilder im ersten Schritt, sondern eher um das, was Sie gesagt haben. Auch wenn Sie jetzt gerade irgendwas Spannendes gesagt haben und das Bild im Hintergrund war total langweilig so, oder?
genau. Also du gehst ja erstmal her und baust natürlich die inhaltliche Geschichte. Du kannst ja die Bilder, kannst ja zu Inhalten dazu packen oder drüber legen. Und diese ganze Doku wurde so gefilmt, dass man also, dass es Dokus werden oft gemacht wie Hörspiele. Also du gehst her und packst sozusagen die Figur in einen neutralen Raum rein, wo er was erzählt. Da natürlich, da ist er entspannt, da kann er entspannt erzählen, du kannst mit irgendwie zwei, drei Kameras abschießen, kriegst den Inhalt. Aber die Doku, die wir damals gemacht haben, war schon so der Ansatz, wie es jetzt gefühlt immer häufiger gemacht wird, dass die Inhalte nicht in neutralen Räumen erzählt werden, sondern dass die Inhalte selbst dir ein Bild davon geben, wie der Typ funktioniert und wie er denkt. Sprich, die Inhalte. Wir haben sie nicht gefragt im neutralen Raum, wieso im Rudern wichtig ist, sondern wir haben ihn dabei gefragt, wenn er gerade trainiert hat, wenn er gerade Auto gefahren ist, wenn er gerade unterwegs war. Und dadurch haben sozusagen die Inhalte waren dann connected mit den Bildern oder halt, du hast zumindest beim Gucken konntest eben auch spüren und sehen, wie der Typ denn seinen Inhalt rübergibt. Weil das ist ja, deswegen gucken wir ja Filme an, so. Wir wollen ja nicht nur wissen, was er sagt, sondern vor allem auch, wie er es sagt. Also und von der Struktur eben ist es wird so aufgebaut, dass du halt erst die Inhalte baust und die halt dann eine daraus eine Story baust und dann die Bilder logischerweise dazu fügst.
Ja, das ist interessant. Ja, wie du schon sagst, man muss ja nicht immer Bild und Ton muss ja nicht immer übereinstimmen, sondern du kannst ja dann irgendwie die auf dem Meer zeigen und den Ton, den er halt vielleicht wo ganz anders gesprochen hat, aber das Bild war an der Stelle schlecht oder langweilig und dann legst du den unter ein anderes, interessanteres Bild drunter und so. Ja.
Ja, genau.
Ja, was ich letztens gehört habe von einem Coach, weil ich ja eben auch auf der Bühne stehe und da ja Geschichten auch erzählen darf, natürlich mit irgendwie Fakten und Inhalten kombiniert, aber das, was am Ende meistens hängen bleibt, ehrlicherweise bei den Menschen sind die Stories so. Und was ich halt die letzten Jahre gerne gemacht habe, ist dann so eine Geschichte so mega ausführlich erzählt, bis ins letzte Detail. Und dann hat er mir gesagt, hey Dennis, überleg doch mal, denk mal wie so ein Kameramann eben oder wie ein Regisseur. Überleg dir mal, was sind so wirklich die Aufnahmen, die du jetzt im Fernsehen sehen würdest, und erzähl nur die, weil alles andere ist halt auch langweilig fürs Publikum. Also dieses Denken in Kamerabildern. Und da frage ich mich so, wie kann man das lernen? Hast du da irgendwelche Tipps für uns?
Das ist ehrlich gesagt, ich habe da kein Werkzeug für, wo man sagt, irgendwie, das benutzt und dann funktioniert es. Es sind eigentlich so die zwei Anker, die ich mir herhole, die habe ich schon erzählt. Also von wegen, dass du deine Prämisse hast, die Entwicklung von dem Charakter
Ja.
und natürlich das Problem. Und das andere ist eigentlich, Das andere ist tatsächlich ein Stück weit, was dich zu deiner eigenen Intuition bringt. Also finde ich da viel mehr, dass man dran, wenn man Zeit darin investiert, rauszufinden, was man denn selber dabei sieht und was man selber dabei empfindet
Ja.
bei einer Geschichte und was für einen, jeder ist eigentlich, jeder von uns ist ein Story-Experte. Du wirst irgendwie groß mit den ersten Kindergeschichten. Du wirst zugeballert, zumindest ich damals, mit irgendwelchen Kassetten und Stories, weil damit die Eltern ihre Ruhe
Heute
haben.
heißt es Tony
Und
Box, gell?
ja, da ist Tony Box. Und das geht ja so weiter. Also wir haben ja alle ein riesiges Arsenal an Geschichten konsumiert und wir können alle Geschichten erzählen.
Ja.
Und deswegen ist, glaube ich, so die Interpretation dessen, wie du halt sagst, was man mit dem Begriff Intuition dann sagen kann, was siehst du dann dabei? Also halt, deswegen meinte ich vorhin zu dir, die Musik einzulegen, die halt, die mir gefällt und die mich dazu bringt, halt zu denen, da halt, dass es mir gut geht, im Endeffekt total egoistisch. Das ist was mir total dabei hilft, dann auch auf die Bilder zu kommen.
Ja.
Und dann kriegst du ja, das ist ja wie so oft, du kriegst schnell, kriegst ein Bild. Und dann musst du hergehen und weiterfragen. Weil das erste Bild ist ja meist das Bild, was halt, das kann ja bloß Klischee sein. Das, was du schnell in den Schädel reinkriegst. Und du wirst natürlich immer was Neues machen. Und das ist ja der spannende Teil irgendwie bei unserem Job, dass wir halt hergehen und wenn du sagst, damit einverstanden bist, immer wieder Anfänger zu sein und immer wieder nachzufragen, dann ist das okay so.
Ja.
Und dann bleibst du so lange dran, bis du halt Bilder hast, wo du sagst, okay, das kenne ich noch nicht, das finde ich spannend.
Ja.
Das will ich gern, das will ich sehen. Da habe ich Bock, das zu sehen. Dann bist du da irgendwie wahrscheinlich, wo du hin musst. Dann musst du das Ding drehen.
Naja, das stimmt. Ja, was ist so, wenn du überlegst, was ist so deine Lieblingsgeschichte? Gibt es da eine? Also es kann eine eigene von dir sein, kann auch eine andere sein. Gibt es irgendwie so eine Story, wo du sagst, hey, das ist echt irgendwie eine geniale Geschichte? Ja.
Into the Wild.
Ja, wirklich.
Das ist, ja, finde ich immer, das poppt da sofort auf. Weil er einfach so er erzählt es ja andersrum, so die Freiheit, die er hatte,
Ja.
und die Freiheit, die er hatte, führt dazu, wo wir bei der Prämisse wären, führt dazu, dass er sie mit anderen teilen will. Also diese Erkenntnis, die normalerweise immer andersrum erzählt wird, dass du die Freiheit am Ende haben willst und kriegst, die hatte er die ganze Zeit.
Ja.
Und am Ende wünscht er sich nichts anderes, wie halt diese endlich mit irgendjemandem zu teilen,
Ja.
wo er die ganze Zeit die Möglichkeit dazu hatte. Und das ist Into the Wild, ist, ja, hat Sean Penn einen guten Job
Ja,
gemacht.
plus die Musik ist halt genial, gell? Also das Album habe ich auch rauf und runter gehört damals und das Buch war ja von John Krakauer, glaube ich, gell? Das Originalbuch sozusagen, was dann verfilmt wurde, das fand ich auch echt sehr, sehr gut geschrieben.
Ja, es war tolle Story. Und dann ist ja der Witz auch, dass halt so viele, ja, wenn halt, man sucht ja immer so nach der großen Story, aber oft sind es so, weißt du, so diese Everyday-Kleinigkeiten, die es halt irgendwie in deinem Feed irgendwo liest und du denkst, ach, meine Schee, ja, da hat es irgendwie jemand aus dem Bauch rausgeschrieben und das toucht mich.
Ja.
Und das sind ja auch die Dinge, wo du dann halt sagst, trotz all der Theorie und wie Stories gebaut werden und all den Konzepten, die es gibt, ja, dann kommt da einer her und schreibt was aus dem Bauch raus, der von Climax keine Ahnung hat. Und bam, steht da was dich berührt. Und das ist ja das Einzige eigentlich, was eine Story können muss.
Ja.
Egal für was du es erzählst. Du auf der Bühne oder ob es halt wieder beim Feed, wenn ich eine Doku drehe oder einen Werbespot, sie muss berühren. Er muss ja nicht können.
Ja, genau. Also das glaube ich auch, wenn das hier die Hörerinnen und Hörer mitnehmen aus der Folge sozusagen, dass es eben nicht das perfekte Rezept gibt und nur wenn man sich daran hält, dann wird es eine gute Geschichte, sondern ja, manchmal funktioniert es vielleicht auch gar nicht nach dem Schema F, aber weil es halt emotional ist und die Menschen berührt, dann kommt es an. Lass uns doch mal so ein paar Punkte festhalten. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Was sind denn dennoch so zwei, drei, vier Sachen vielleicht, die eine gute Geschichte beinhalten muss? Wir haben jetzt Emotionalität gesagt. Also irgendwie, ja, sollte berühren, auf der emotionalen Ebene, nicht nur auf der rationalen Ebene. Was sind weitere Aspekte, die eine gute Geschichte beinhalten sollte?
Also wir hatten es auch vorhin schon kurz, wenn deine Story nicht funktioniert, und das heißt ja ganz einfach, Du findest sie gut, aber du denkst dir die ganze Zeit, ich muss sie irgendwie noch umschreiben. Aber sie passt ja, ich muss sie trotzdem umschreiben. Er vergisst es, dann ist er noch nicht gut. Also wenn deine Story geil ist, dann guckst du es halt an und du weißt genau, cool, du willst es auch niemandem mehr zeigen, weil du brauchst kein Feedback mehr. Du weißt, sie ist gut.
Ja.
Und wenn sie dich berührt, kriegt sie halt auch, es ist ja nicht die Garantie, dass sie jeden Menschen berührt, das muss sie ja gar nicht. Aber du wirst nicht der einzige Mensch sein, der die Story gut findet.
Ja.
Und um das zu machen, ist ein cooles Tool, was du hernehmen kannst, ist immer, frag dich, wie groß ist dein Problem?
Ja.
Also ist es groß genug, dass es, das heißt, auch bei Geschichten, schreib eine Geschichte für deine Zielgruppe. Ja, mein Gott, wer ist denn meine Zielgruppe? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du denkst. Ich weiß auch nicht exakt, ich weiß wahrscheinlich nicht mal ganz genau, wie meine Frau denkt. Aber du hast einfach durch ein Problem, was der Held überwinden muss und was du ihm sozusagen in den Weg schmeißt, spielt es ja auch keine Rolle. Ist es jetzt eine Comedy oder ist es ein Drama? Ist es eine Doku? Das ist total wurscht. Das sind ja nur verschiedene Schubladen.
Ja.
Für jede Story brauchst du dein Problem und dieses Problem ermöglicht erst die Entwicklung. Und das wollen wir wissen. Und da stellst du im Endeffekt, stellst du eine These auf, da bei Romeo und Julia, Liebe führt über den Tod hinaus. Ja, krasse These. Also das muss man erstmal beweisen.
Ja.
Und dann geht halt Shakespeare und sagt, na gut, die Familien, die mögen sie nicht so dolle. Und wenn er halt die Pille schluckt, dann macht sie andere auch.
Ja.
Und also dieses Problem hilft mir immer dabei, um rauszufinden, wie ich eine Story mehr aufladen kann. Sag mal so, du gibst einfach dem Ganzen mehr Speed. Knallst einfach so ein bisschen Futter rein. Damit das Ding, wo du sicher sein kannst, dass sich da mehr Menschen dafür interessieren, weil du halt über etwas sprichst, was Menschen beschäftigt, so.
Also genau, möglichst großes Problem haben, Emotionalität haben und es ist nicht sowas wie auch Authentizität irgendwie, dass man halt auch spürt, dass es eine, also das muss nicht immer eine wahre Geschichte sein, aber wie du sagst, man merkt ja auch bei Dokumentationen, finde ich manchmal, wenn die so ein bisschen geskriptet sind oder wenn man sich vorher vielleicht schon so eine gewisse Handlung überlegt hat, ich finde, das ja, merkt man dann schon immer wieder. Und diese ganzen ja, Reality-Sendungen im Fernsehen kann ich eh nicht anschauen, wo die einfach Texte auswendig lernen und so tun, als wäre es irgendwie wirklich geschehen. Also ich glaube, so eine gewisse Authentizität, auch wenn es schwer zu erreichen ist, aber die ist schon wichtig, oder?
Authentizität ist natürlich leicht, wenn du sagst, du dokumentierst irgendwas, weil da wird ja nicht viel inszeniert.
Ja.
Das ist natürlich dann schwer und das ist immer so der wackelige Punkt, wenn du einen Werbespot machst und du sagst, du hast eine Marke und willst sie authentisch darstellen, ist natürlich schon mal so ein leichter Widerspruch in sich, weil du bist halt als Marke natürlich erstmal, bist du ja etwas darstellen und musst etwas darstellen. Du musst am Ende, musst du etwas verkaufen, du musst den Gewinn machen,
Ja.
dass du deine Mitarbeiter bezahlen kannst. Aber vor allem willst du im besten Fall ein authentisches Feeling transportieren, damit Menschen dir glauben, damit sie Vertrauen zu dir aufbauen können. Und diese Authentizität ist halt im Film, gerade in Werbespots, ist sehr schwer herzustellen, weil man versucht, etwas zu inszenieren. Und bei Authentizität geht es ja vor allem darum, dass man etwas im besten Falle entstehen lässt. Das heißt, da muss man eigentlich bei diesem Wort versuchen, etwas künstlich herzustellen. Und das ist so der Triggerpoint, was funktioniert, wenn man sich einfach als Kunde und als Kreativer, wenn man sich da total vertrauen kann und sagt, hey, weißt du was, produziere so, dass es authentisch wird, dann funktioniert es eben viel besser, als wenn man sagt, wir müssen jedes Bild irgendwie einzeln abhaken.
Ja.
Und Step für Step wird da durchgehen, dann wird es oft sehr, sehr schwierig, dieses Feeling, was man am Anfang sich ausgedacht hat, was man erzählen möchte, das zu behalten.
Ja.
Das ist eine rechte Challenge.
Ja. Was ist jetzt genau mal bei den Werbefilmen auch zu bleiben? Was ist so deine Lieblingswerbung aus den letzten Jahren? Eine, die du selbst produziert hast, oder kann auch eine andere sein? Welche sagst du, sollte man sich unbedingt mal anschauen? Das ist eine der besten Werbungen der letzten Jahre.
Beste Werbung der letzten Jahre. Du bist wahrscheinlich bei allen möglichen Apple-Filmen, die es ja echt ziemlich gut drauf haben und verstanden haben, wie man gute Werbung macht. Ich habe gerade dann gerade einer, der ist allerdings ein bisschen länger anzugucken, kann sich ja die neue Mercedes, ich weiß nicht, was es für eine ist, V-Klasse, X-Klasse, irgendeine Klasse, wo sie eine Dokumentation gemacht haben, wie der neue Mercedes-Sport entstanden ist. Und dort ist halt die Geschichte von dem Regisseur.
Okay.
Deswegen hat es
Ja,
mir
ja.
natürlich gefallen, irgendwie, was weißt du, fühlst du dich so ein bisschen da abgeholt wieder in deinem Thema. Und wie er halt sozusagen die neue Karre inszeniert. Und Mercedes ist halt, die Agentur ist so schlau hergegangen, es war Antonio, glaube ich, und haben halt diesen Product Porn, haben sie halt abgefeiert, während die Geschichte erzählt worden ist. Und das war natürlich eine sexy Darstellung der neuen Karre, mit allen Features, mit allen Details, die du sehen konntest, während halt die Geschichte erzählt wird.
Ja.
Also fand ich als Tool oder als sozusagen Gedanken, einen Werbespot zu erzählen, war ein großartiger, war eine großartige
Ja, das
Idee.
ist cool, so ein bisschen der Blick hinter die
Deswegen.
Kulissen, gell?
Ja, weil du genau, weil es natürlich auch, es wurde ja dramatisch dargestellt, also es war ja das Thema vorhin bei Dokus,
Ja.
du gehst ja nicht her und dokumentierst eins zu eins, sondern versuchst natürlich, es wurde inszeniert, diese Doku, aber es macht ja Spaß, was sozusagen in diesem Making-of-Rahmen passiert
Ja.
und dadurch halt so einen leicht echten Touch kriegt, beziehungsweise humoristischen Touch, weil es natürlich voll überzogen wurde.
Ja.
Aber allgemein Werbespots, die natürlich nicht nur hergehen und sagen, wir wollen was triggern, wir wollen irgendwie was funky darstellen, sondern wir wollen Werte transportieren. Und wir sagen, hey, das Leben ist für uns so und so. Dadurch lädst du halt nicht nur deine Marke mit einem Wert auf und gibst wieder, was du denkst, sondern siehst halt auch die Leute an,
Ja.
die halt sagen, das, ja, da, so denke ich auch.
Ja.
Da
Und
fühle ich mich abgeholt.
genau das willst du ja auch, wenn du irgendwo eine Präsentation hältst im Unternehmen, wenn du irgendwo auf der Bühne was vorstellst. Also am Ende geht es ja auch schon immer wieder darum, deine Werte durch die Geschichte zu transportieren. Auch so ein bisschen, ja, wo ich habe mir letztens überlegt, worum geht es bei einer Werbeanzeige, bei einem Werbevideo am Ende um zwei Dinge, entweder direkt verkaufen oder halt Branding. Also erstmal Markenaufbau und das, wenn man es überträgt jetzt wieder auf die Businesswelt, ist ja auch bei vielen so, die halt in der Präsentation entweder was verkaufen wollen, ihren Mitarbeitern, ihrem Team oder nach oben hin, der Geschäftsführung oder wem auch immer oder den Kunden. Oder sie wollen sich halt einfach erstmal auch positionieren, vielleicht zu einem Thema, wollen sagen, hey, dazu bin ich auch irgendwie sprechfähig. Und das sind so die beiden, ja, großen Bereiche, glaube ich, die sich auch aus der Werbewelt dann auch auf die Businesswelt übertragen lassen, denke ich.
Ja, tatsächlich mal beim Verkauf. Verkauf ist ja nichts anderes wie Storytelling. Beim Verkauf gehst du her und sagst, oder beim Marketing, du willst natürlich möglichst, du versuchst das Problem rauszufinden deines Kunden und versuchst es zu lösen mit deinem Produkt, was du hast.
Ja.
Und eine Geschichte ist genau das Gleiche.
Ja.
Eine Geschichte geht her und versucht halt irgendwie, dass der Darsteller, in Form, ist nicht der Kunde, es ist ein Darsteller, wie er sein Problem löst und wie er sich dabei entwickelt. Und diese Entwicklung ist halt das, was du, weil du vorhin noch meintest, was sind denn so die Tools, die du brauchst, dass entweder findest du es irgendwann raus, wenn du deine Geschichte schreibst, du musst es ja nicht am Anfang wissen, aber wenn du damit startest, sparst dir einfach viel, viel Zeit, wenn du am Anfang bereits weißt, hey, er ist ein total sensibles Häschen und gewinnt am Ende sein Selbstvertrauen,
Ja.
was ihm ermöglicht, irgendwie endlich seinen Traumjob zu machen.
Ja.
Und wenn du das weißt, diesen einen Satz am Anfang, bisschen lang gerade formuliert, dann wird sich deine Geschichte wesentlich leichter runterschreiben lassen, so.
Genau, diese wirklich, ja, wie du schon sagst, die Prämisse oder die Kernaussage und dieses Problem und auch die Lösung am Ende in einem Satz zusammenzufassen. Ich glaube, das sollte vor jeder guten Geschichte am Anfang stehen. Und dabei aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nicht zu sagen, ich bin der Held in der Geschichte, sondern der Held ist ja dann immer der Kunde in dem Fall. Und den nehmen wir mit auf eine Reise, der fährt dann in der neuen Mercedes, was auch immer, Klasse rum und fühlt sich deutlich besser und hat mehr Status und Ansehen und so weiter. Und nicht ich als Mercedes bin der Held in der Story, weil sonst denken die Kunden ja, pff, what's in it for me, so, also.
Ja.
Was wollte ich dich noch fragen? Ich überlege gerade. Ach so, genau. Wir haben gerade über Autowerbung und so gesprochen und ich habe nur letztens gehört, dass, also meine Patentante arbeitet auch in der Werbebranche so und durfte früher auch auf irgendwelche coolen Filmdrehs dann auch mal ins Ausland fliegen oder jetzt eine Freundin von uns, die durfte jetzt nach Barcelona oder so. Ja, das gibt es ja immer weniger, glaube ich, weil immer mehr halt auch in Studios gedreht wird. Dieses Auto wird irgendwo auf eine Plattform gestellt vor einem riesen Greenscreen und dann kann man das meiste auch digital abbilden. So, was sind denn sonst so die Trends, die du mitbekommst? Das würde mich mal interessieren, die sich so in der Werbefilmindustriebranche gerade irgendwie durchsetzen und wo geht das hin in den nächsten Jahren? Wird dann irgendwann alles nur noch computeranimiert oder was sind so die Themen, die dich da vielleicht auch gerade umtreiben?
Also tatsächlich, ich bin ganz froh, dass es gab ja früher, gab es wahrscheinlich noch die Zeit, wo man als Filmmacher noch lieber gewesen wäre mit den ganzen wilden, ganz, ganz, ganz wilden Partys. Und ich durfte aber auch noch irgendwie in meiner Zeit, das nach wie vor, darfst du umeinander fliegen und nach Südafrika, weil da nach wie vor eben das tolle Licht ist und darfst da drehen. Das macht natürlich riesen Spaß und vor allem haben sie großartige Crews da unten, wo sich die meisten hier irgendwie eine Scheibe abschneiden können. Aber es ist die Entwicklung, geht ja ganz klar durch digitale Studios, die wir mittlerweile haben, wo wir also Hintergründe so, oder wo sie Hintergründe so konstruieren lassen, dass du keinen Unterschied mehr siehst, ob du real am Set bist oder jetzt im Studio. Und deswegen sind natürlich die ganzen Autodrehs, die jetzt also alle schon im Studio passieren können, im Hyper Bowl, wo also durch Screens nicht nur der Hintergrund projiziert wird, sondern das der wichtige Faktor ist also auch das Licht, was vom Hintergrund ja kommt, also auch auf die Karre, auf dem Auto reflektiert wird. Und dadurch ist es jetzt die Möglichkeit, oder hat man die Möglichkeit, Sachen echt herzustellen. Und mittlerweile gibt es ja auch Charaktere, irgendwie beim letzten Spot das war vor 3, 4 Monaten, war irgendwie die Frage, ob wir einen Vogel real drehen wollen oder ob wir den Computer animiert herstellen können. Und ich war der festen Überzeugung, ich war 100% zu 100% überzeugt, dass es keine Möglichkeit gibt, den Vogel wirklich real am Ende für das Budget natürlich am Rechner aussehen zu lassen. Und jetzt schaue ich mir den Film an und denke mir, gut, ich lag falsch. Der wurde am Ende wurde gebaut und der Vogel hat einen, sieht aus wie ein echter Vogel. So. Und das hat aber nicht nur, dass es in der Tierwelt funktioniert, was irgendwie schon seit ein paar Jahren geht, sondern auch mittlerweile bei uns Menschen. Ja. Also es gibt bereits Videos, wo Menschen so gut inszeniert werden oder so gut am Rechner gebaut werden, dass du nicht mehr in der Lage bist, einen Unterschied festzustellen, ob es eine echte Figur ist oder nicht.
Ja, genau.
Und dem, wie viel Zeit man dem geben muss, das weiß ich nicht, aber es ist eben eine Entwicklung, logischerweise, dass natürlich irgendwann wird die Technik dann auch interessanter oder auch kostengünstiger sein, als wie sowas real zu drehen, weil der Aufwand ist ja nach wie vor da, dass du brauchst einen Darsteller, du brauchst eine Location, du musst irgendwo, alle müssen zusammen irgendwo hinfahren.
Darf keiner Corona haben.
Leute dafür. Besten Fall, ja. Und das ist eine Frage der Zeit, dass also Foto- und Filmproduktion dann irgendwann sich dahin entwickeln werden, dass es digitaler wird.
Ja, du hast beim letzten Mal, als wir kurz gesprochen haben und telefoniert haben, hast du auch erzählt, so als, ja, wenn du als Kind irgendwie vorm Fernseher saßt und dir dann irgendwelche coolen Filme angeschaut hast, dann ist man ja nicht unbedingt derjenige, der dann zwischendrin in der Werbepause sagt, oh, diesen Edeka-Werbespot, den würde ich auch gerne mal irgendwann als Regisseur machen oder, weiß ich nicht, hier den Penny-Spot oder so, sondern klar, man möchte auch irgendwie dann eben Dokus drehen oder am besten sogar Spielfilme. Erzähl doch nochmal so ein bisschen, wo geht bei dir die Reise vielleicht hin in den nächsten Jahren? Was ist noch so ein Traum von dir? Und was wäre das vielleicht für ein Spielfilm, den du gerne drehen würdest?
Da bist du ja bei dem Trigger, genau das. Also du fängst ja nicht an, in das Business einzusteigen, weil du sagst, hey, der neue Granini-Spot, wobei die Granini-Spots hier waren cool, mit diesem Jingle, die vermisse ich so ein bisschen, diese Songs, die sie mal damals dabei hatten. Aber es ist natürlich noch den Spielfilm zu drehen oder den Kinofilm, den, wenn alles gut läuft, kommt sogar Ende nächsten Jahres, kommt dann der erste raus.
Okay.
Und das ist halt logischerweise, das ist noch so der offene Punkt. Ich habe irgendwie lange Dokus gemacht, ich habe noch nie ein Musikvideo gedreht.
Ah, okay.
Das ist tatsächlich, wo der viele auch herkommt, das ist bei mir nie passiert, ist aber nicht schlimm. Und der Spielfilm, das war natürlich noch so das große Thema, wo du halt tatsächlich mal hergehen kannst und kannst der Geschichte erzählen. Und das Thema ist noch offen und mal schauen, vielleicht, wenn wir das nächste Mal ratschen, dann können wir über den Film ratschen.
Ja, gerne. Ja, du hast ja auch erzählt, der Regisseur von Her, von dem Film Her, der hat auch mit Werbevideos angefangen, ja, und sich dann da quasi hingearbeitet. So.
Ja, Spike Jonze.
Ja.
Also war ja damals irgendwie so der Skateboard-Filmregisseur hat die Jungs durch Wände durchfahren lassen, also nicht durch echte Wände, sondern halt durch gebaute Wände. Sie sind abgesprungen von irgendwelchen Treppen, hat der hinter ihnen echte Explosionen hochgejagt, dass sie teilweise von ihren Skateboards geflogen sind. Also es waren keine Special Effects, sondern es waren echte
Ah,
Effekte, es
krass.
war real. Und es war alles in super Slow-Mo aufgenommen. Und war eigentlich auch so einer der großartigsten Skateboard-Filme. Für ihn habe ich vorher schon über 10 Jahre alt. Und er hat damals den Film Her gedreht. Vielleicht gehört er auch mit dazu, zu den Top 10, zu meinen Top 10. Die fand ich großartig inszeniert. Und wenn du ihn hörst, wie er darüber spricht, ist es aber nicht, dass du den Spielfilm drehen willst, sondern eigentlich sagst, ich muss wieder dahin zurück und die kleinen Dokus drehen. Sprich, den Effekt natürlich, den du hast, je größer das Problem, genau, je größer das Projekt wird, desto größer auch das Problem und desto mehr Menschen musst du oder muss sogar eben jemand wie er von seinem Projekt überzeugen. Und dieses kleine, hey, ich finde einen Typen, der kann geil Trampolin springen und ich gehe raus mit einer Kamera und erzähle seine Geschichte und lass mir dann ein paar Bilder einfallen. Das ist halt so dieses ganz puristische, so wie man irgendwie wie ich auch damals bei mir angefangen hatte und was halt auch den oft mit dem großen Spaß verbunden ist, weil du halt ganz spontan, ganz aus dem Bauch raus dein Produkt herstellen kannst. Und wie wir vorhin hatten, da hörst du bloß auf deine Intuition, mehr gibt's nicht. Du musst nicht, du kannst bloß. Und diesen Zustand, das ist halt irgendwie immer die große Challenge oder wenn das funktioniert, ist auch in der Dokumentation oder mit einem Kunden sowas herzustellen. Dass du sagst, hey, wir wissen genau, wo es hingeht. Und wir machen jetzt, wir hören halt mehr auf den Bauch wie auf den Kopf. Da kommt oft was bei raus, was halt, wo der Bauch den Kopf schlägt, so. Da tut der Kopf sich echt immer hart mitzuhalten.
Ja, ich glaube, das fasst auch den ganzen Podcast ziemlich gut zusammen, so. Bauch schlägt den Kopf, was ja so, ja, das Ziel auch vom Storytelling ist, dass man halt eben nicht mit Zahlen, Daten, Fakten und schönen PowerPoint-Präsentationen überzeugt, sondern am Ende das Bauchgefühl auch irgendwie anspricht und die Leute emotional mitnimmt, so auf die Reise. Genau, wir sind schon fast am Ende angelangt, wenn ich mal so auf die Zeit schaue, aber vielleicht noch eine oder zwei Abschlussfragen. Du hast schon gesagt, du hast dir viel selbst beigebracht, bist ein krasser Autodidakt in dem Bereich. Nichtsdestotrotz hast du mir beim letzten Mal auch so ein, zwei Bücher genannt. Was wären denn so ein, zwei Buchtipps vielleicht für unsere Hörerschaft, wenn man sich mit dem Thema Storytelling oder genau generell Geschichtendramaturgie und so noch ein bisschen auseinandersetzen möchte? Was kannst du da ans Herz legen?
So, bevor ich jetzt einen Schmarrn erzählen musste, 2 Sekunden auf Stopp drücken, weil ich will den Namen
Ja,
will ich
gerne.
korrekt aussprechen
Gerne,
und keinen Schmarrn
gerne.
erzählen.
Das können wir im Nachgang rausschneiden oder wir können es auch lassen. Mal gucken, wie lange er für die 2 Sekunden braucht, um die Bücher zu holen. Aber ich werde sie auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Also da keine Sorge, da könnt ihr auch die Buchtipps nochmal nachlesen und nachschlagen.
Also absolutes Lieblingsbuch und ich habe viele von den Büchern gelesen, wie man schreibt. Es ist echt ein langes Buch. Also dafür, dass es eigentlich nur eine Aussage hat. Darum geht es ja. Das ist von Laios Egri, dramatisches Schreiben. Und das ist, dass er halt diese ganzen Konzepte, wie man Geschichten schreibt, eben in diese eine Prämisse zusammenpackt. Da findest du auch gleich am Anfang das Beispiel von Romeo und Julia. Kann ich nur empfehlen.
Okay, und dafür hat er ein ganzes dickes Buch geschrieben für die eine Aussage. Das ist auch eine Leistung, ja.
Ja, aber danach kapierst du natürlich diesen ganzen, hast du es danach aus allen Richtungen auch kapiert so. Also, das würde ich mir, aber das lese ich mir auch gern nochmal durch.
Okay, dramatisches Schreiben von Lajos Ekri. Perfekt.
Schicke ich da. Kann man gut verlinken. Ja, aber Dennis, ich hätte auch noch eine Frage an
Ja,
dich.
logisch.
Ich meine, du bist ja, sagst du selber, du bist ja der Geschichtenerzähler. Was ist denn für dich so der Faktor bei einer Geschichte? Na, was bist du da mal auf der Suche? Also, was ist für dich der Punkt bei einer Story, wo du sagst, den brauche ich, damit es dann auch bei mir knallt so?
Ja, ich glaube, aber weil ich mich auch damit viel beschäftige in den letzten Monaten und wir haben es jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist das Thema Humor. Also ich finde immer, klar, irgendwie so emotionale, dramatische Geschichten sind auch aufwühlend und so, aber ich finde gerade, wenn du jetzt irgendwie auf jemanden auf der Bühne hast und das ist irgendwie, soll auch ein bisschen eine lockere Veranstaltung werden, da so einen gewissen Humor mit reinzubringen, ohne es jetzt ins Lächerliche oder ins Fäkale oder wo auch immer hinzuziehen, sondern einfach so ein bisschen, ja, intelligenten, cleveren Humor, das finde ich extrem wichtig. Und gerade wenn ich mir auch so TED-Talks anschaue, was ich viel mache, dann sind die meisten richtig guten am Anfang immer erstmal lustig und werden dann hinten raus ernst. Und ich glaube, aber sag du gerne, ob das so stimmt, ich glaube, über diesen Humor öffnest du halt erstmal so die Menschen. Du öffnest die Herzen quasi, du schwingst dich so ein auf eine Wellenlänge so ein bisschen. Und wenn sie dann mit dir lachen und ihr gemeinsam lacht, dann hast du sie sozusagen am Schlawittchen und dann kannst du ihnen vielleicht auch irgendeine ernstere und wichtige Botschaft mitgeben. Wohingegen, wenn ich erst mit der wichtigen Botschaft komme und sage, erhobener Zeigefinger und hinten raus versuche ich dann nochmal lustig zu sein, habe ich schon selbst die Erfahrung gemacht, das geht eher nach hinten los. Ja.
Das haben wir jetzt super gemacht in unserem Podcast.
Inwiefern?
Naja, weil wir sind ja nur lustig gestartet. Also, das ist ja bei einer, vor allem finde ich das aber tatsächlich so, wenn du jemanden auf einer Bühne zuschaust, da bringst du, da ist es natürlich das coole System, wenn er erst locker daherkommt und dann wird er so richtig deep, der Typ, und überrascht dich dann voll. Bei einer Geschichte. Ich bin ein total unwitziger Typ, deswegen versuche ich immer möglichst wenig Witze zu machen. Aber diesen Humor, wo du sagtest, also diese kleine Twist, wo es sich immer wieder rausreißt, das ist natürlich sagen wir mal, der Wechsel, der unerwartete Wechsel in der Stimmung, der es immer hilft, Dynamik reinzubringen in die Geschichte.
Stimmt.
Also deswegen absolut essentiell. Du kannst es ja sagen, durch einen Riesenunfall, durch einen tollen Gag, durch ein nur schwarzes Bild, wo du gar nicht weißt, wieso es steht, ein schwarzes Bild. Aber es braucht immer mal wieder so eine kurze Pause dafür. Das ist vielleicht so das Element dafür, dass du mal ganz kurz hast, Abstand zu nehmen oder Luft zu holen, dann wieder reinzugeben. Wenn du natürlich nur beballert wirst mit einem Thema, das hält sie nicht lang durch. Und das, was halt gute Filme können oder gute Geschichten, dass sie dich da halt immer wieder zur richtigen Zeit mal ganz kurz schnell woanders hinholen, ablenken. Das gleiche, was du mit deinen kleinen Kids machst. So, wenn sie irgendwie heulen und wenn sie keinen Bock mehr haben, ja, dann erzählst du uns, ach, da schau mal, hier, die Lampe geht an und aus. Oh, Lampe an und aus. Das ist ja nichts anderes wie einfach nur ablenken.
Stimmt.
Und Humor ist ja natürlich ein großartiges Mittel, weil das kannst. Das zu machen bei Werbespots weniger zu diesen schnellen, kurzen Twist zwischendurch, dann machst du es am Ende. Und bei einer Doku aber logischerweise klar, da bist du auf einer Länge, wo du es einfach brauchst. Immer wieder diese Unterbrechungen, diese Ablenkungen.
Nee, sehr, sehr schön. Ich glaube, da mache ich nochmal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Humor. Mal gucken, wen ich da dann einlade und dann schicke ich sie dir gerne zum Anhören. Aber vielen, vielen Dank, Christian. Ja,
Hör ich mir auf alle Fälle an, vielleicht bringt das ja was.
hat echt
Hoffe ich
Spaß
mal.
gemacht. Ich glaube, wir sind ganz gut in die Themen eingestiegen. Ich hoffe, ja, diese Kernbotschaft von dir ist rübergekommen, nämlich eben den Bauch vor dem Kopf. Und wie kriegt man das Kino-Feeling denn so in die Vorträge rüber? Haben wir, glaube ich, auch ganz gut drüber besprochen. Das Problem muss groß genug sein. Ja, man braucht eine Emotionalität, eine gewisse Authentizität und am Ende aber immer wieder eher auf sich selbst hören und weniger auf das Außen. Das letzte Wort gehört dir. Willst du noch irgendwas an mich, an die Hörerinnen und Hörer loswerden? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt so.
Ich meine, Dennis, du hast es cool kompakt zusammengefasst, wahrscheinlich, wie ich da noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Und jedenfalls, wäre meine Message wäre immer so dieses auf die, wenn du sagst, Kopf aus, Bauch an, dann ist es ja oft, dass man die Intuition oder dass das Wissen so wahnsinnig wichtig erachtet wird. Und das ist halt mit der eigenen Intuition, die man halt nur selber hat. Du bist der Einzige, der so denkt, wie du denkst. Und das ist ja eine irrsinnige Waffe, die man einfach brutal unterschätzt. Weil es ist das coolste Tool, was du halt hast, einfach, was in deinem Schädel wahrscheinlich abgeht. Also, wenn man jetzt nur, was in deiner Welt da passiert. Deswegen, hey, vielen Dank, Dennis, dass wir da heute einmal eine Runde ratschen konnten. Und ich freue mich schon auf den Comedy-Podcast. Da wird mal mir anhören kann, wie das mit Humor funktioniert.
Sehr schön, danke dir
Danke für
nochmal.
deine
Und
Zeit.
genau, geht auf jeden Fall auf Christian Grüner, also grün wie die Farbe, nur mit UE, auf seine Website christiangrüner.com. Da findet ihr auch den Dokumentarfilm zum Page-Turner, findet die Dokumentation mit den Schweizern, die über den Atlantik gerudert sind und viele seiner guten und bekannten Werbespots. Also viel Spaß dabei und danke dir, Christian. Ich drück mal auf Stopp. Eigentlich müsste ich jetzt dieses Lied Herz über Kopf von Joris einspielen, fällt mir gerade auf. Ja, ich glaube, das war so die Kernaussage. Ich hoffe, du konntest einige spannende Denkanstöße mitnehmen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Alles Gute bis dahin.